Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück nach dem schweizerischen Programm und darf Sie jetzt begrüßen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 20. Dezember 2024. Nur noch wenige Tage schlafen, dann kommt das Christkind und das schönste Weihnachtsgeschenk haben wir Ihnen bereits gestern unter den hoffentlich schon aufgestellten und dekorierten Christbaum gelegt, nämlich diese prächtig gestaltete Platin-Ausgabe. Vielleicht für alle noch nicht Abonnenten der Weltwoche ein passender Einstieg. Sie sollten sie auch heute oder spätestens morgen an deutschen Kiosken finden, in Städten, an Bahnhöfen, in sehr guten, ausgewählten Kiosken von höchstem Niveau finden Sie selbstverständlich die Weltwoche in dieser Platin-Aufmachung, in dieser funkelnden, glitzernden und auch strahlenden Umhüllung mit vielen Themen, vielen Autoren, Abwechslung, Kultur, Geschichte, Brisanz. Übrigens auch als E-Paper-Ausgabe für Deutschland noch etwas auf Ihren Lesegeschmack zentriert mit einem neuen Leitartikel hier in der gedruckten Fassung. Meine schweizerischen Worte zum Jahresende, aber in der deutschen Platin-Ausgabe, die Sie als E-Paper bei sich dann ab morgen Samstag genießen können, die ist natürlich stärker auf Deutschland zentriert und dort auch mein Leitartikel, meine Gedanken zum Jahresende. Bin gespannt auch auf Ihre Reaktionen darauf. Würde mich natürlich freuen, wäre für uns das allergrößte Weihnachtsgeschenk, wenn Sie die Weltwoche, die Nicht-Abonnenten, die Weltwoche abonnieren würden. Gehen Sie da in den App Store, Weltwoche Deutschland, oder aber auf www.weltwoche.de, oder aber abonnieren Sie, wenn Sie sozusagen die ganze Wundertüte genießen möchten, dann abonnieren Sie die Printausgabe aus der Schweiz. Die ist allerdings mit all den Transportkosten etwas anspruchsvoll, könnte man sagen, was die Kosten angeht, gerade aus Deutschland. Aber wenn Ihnen eine gute Lektüre etwas wert ist, dann wäre das vielleicht auch eine Variante, eine Möglichkeit. Ansonsten eben unsere Online-Angebote, auch das E-Paper für Deutschland. Die Themen des Tages und vielleicht gleich ein paar Überlegungen im Zusammenhang mit dieser Weihnachtsausgabe. Ich glaube, ein großes Problem, und das sehen Sie jetzt auch bei diesem anlaufenden Wahlkampf in Deutschland, der ja interessant ist, viel interessanter als dieses narkotisierende Schauspiel, dieses eher etwas traurige Schauspiel, das wir da vor 4 Jahren erleben mussten, als sich eine Bundesrepublik müde geworden, überdrüssig geworden, der Langzeitkanzlerin Merkel, als die sich dann durchrang einer ja irgendwie zusammengestückelten Ampelkoalition, farbenfroh gewissermaßen die Zustimmung zu geben mit einem Kanzler, der gar nicht als Favorit gestartet war, nämlich mit Olaf Scholz. Sie erinnern sich vielleicht, Armin Laschet galt ja als eher aussichtsreicherer Thronfolger von Merkel, aber da wollten die Deutschen dann doch nicht einfach rein weiter wie bisher. Man hat sich auf das Experiment Scholz eingelassen. Jetzt geht die Ampelregierung unter in einer Kaskade gegenseitiger Schuldzuweisungen im Gejammer von Gescheiterten, könnte man etwas mitleidlos formulieren. Allerdings, es ist auch ungerecht, diese Ampel jetzt zum Sündenbock für alles zu machen. Ich glaube, in dieser Ampel verdichten sich auch die Probleme oder sind sie quasi wie unter einem Vergrößerungsglas sichtbar geworden. Probleme und Missstände, die sich ja in Deutschland seit vielen, vielen Jahren schon anbahnen. Und ich glaube, ein Problem, das sie haben, das ist jetzt meine schweizerische Sicht, das ist vielleicht auch ein Konstruktionsproblem im Grundgesetz. Dieses Grundgesetz hat ja den Rang einer fast heiligen Schrift gewissermaßen, und es hat auch große Verdienste, aber man hat eben dieses Grundgesetz und den Gedanken verdanke ich dem Philosophen Karl Jaspers, der hat bereits in den 60er Jahren darüber ein Buch geschrieben, über die Bundesrepublik, und zwar hat er beanstandet, dass dieses Grundgesetz zu sehr auf einem Misstrauen gegenüber dem Volk aufgebaut sei. Die Parteien hätten viel zu viel Macht. Und ich glaube, das, was Sie heute sehen in Deutschland, ist nicht einfach nur eine Parteienherrschaft, sondern sie laufen Gefahr, gewissermaßen von einer Parteienoligarchie beherrscht zu werden. Beziehungsweise bei manchen hat sich dieses Gefühl schon eingestellt. Natürlich bei der Klimapolitik, als man da einfach über die Köpfe der Leute hinweg regierte, dann bei Corona war es ganz ausgeprägt und am Schluss natürlich auch diese Kanzlerinnenpolitik von Frau Merkel, die sich geradezu über Sorgen und Nöte im Zusammenhang mit der Migrationsfrage der Leute hinwegzusetzen schien, sich auch hinweggesetzt hat. Und das wurde dann zum Teil von dieser Ampel auch noch weitergeführt. Also die Parteien haben sehr viel Macht und diese Oligarchietendenz, die ist sicherlich spürbar und immer mehr Leute lehnen sich dagegen auf. Das haben wir auch in den USA gesehen. Wir sehen es in Österreich, wir sehen es in Frankreich. Und diese Oligarchiebildung, diese institutionalisierte Abgehobenheit, die hat vielleicht auch mit der Europäischen Union zu tun. Die Europäische Union, die zwar immer wieder betont, deren Funktionäre, dass sie die Gralshüter der Demokratie seien, diese EU ist eben systemimmanent undemokratisch, sie hat ein Demokratiedefizit. Sie ist eben nicht wirklich gewissermaßen demokratisch legitimiert von den Bürgern. Es ist sehr schwierig auch zu wissen, wen man da überhaupt wählen oder abwählen kann. Es ist auch zum Teil organisierte Verantwortungslosigkeit, Verantwortungsstreuung. Alle sind für alles verantwortlich, niemand für etwas. Und diese EU-Abgehobenheit, auch sozusagen der Direktimport von Erlassen und Gesetzen, die in der EU ausgebrütet werden, direkt nach Deutschland, ist sehr groß. Das haben auch schon Politiker, zum Beispiel Roman Herzog, der frühere Bundespräsident, beanstandet 2006, also vor bald 20 Jahren. Und das muss man sich schon vor Augen halten hier. Ich glaube, es gibt auch in Deutschland dieses meines Erachtens berechtigte Unbehagen an einer Parteienoligarchie, an einer institutionalisierten Abgehobenheit. Die da oben kümmern sich nicht um die Lebenswirklichkeit von uns, der Bürger. Wir sind gar keine richtige Demokratie mehr. Man hat uns gewissermaßen demokratisch enteignet. Und wenn wir uns wehren, wenn wir kritisieren, was die da oben machen, zum Beispiel bei der Flüchtlingspolitik, dann müssen wir uns beschimpfen lassen, beleidigen. Dann sind wir Nazis, Rechtsextreme, Aluhüte, Verschwörungstheoretiker. Und diese Arroganz, diese eben institutionalisierte Überheblichkeit, diese Allüre von Herrenreitern, diese Reitpeitschenpolitik, habe ich sie auch schon so genannt, die stößt jetzt auf Widerstand. Die Leute wehren sich und sie möchten, dass die Wähler, der eigentliche Chef, der Bürger, dass der wieder mehr zu sagen hat. Also ich glaube, das ist ein Thema, mit dem man sich einmal in Deutschland etwas systematischer auseinandersetzen sollte. Braucht sie vielleicht sogar eine Verfassungs-, eine Grundgesetzreform? Dieses Grundgesetz ist ja auch den Ostdeutschen mehr oder weniger einfach eins zu eins übergestülpt worden. Ich bin ein großer Verfechter der Bundesrepublik. Ich finde, das ist eine gewaltige Erfolgsstory. Aber man muss sich schon fragen, ob das, was man auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs errichtet hat, vor allem auch mit diesem Misstrauen gegenüber dem Volk, das wäre auch einmal zu diskutieren. Ist das überhaupt berechtigt im Lichte der deutschen Erfahrungen? Ich kann das jetzt hier nicht erschöpfend diskutieren, aber nur ein paar Anstöße geben. Ich meine, 1933 hatte Hitler bei den Abstimmungen in Deutschland, bei den Wahlen, hatte er über zwei Drittel der deutschen Bevölkerung gegen sich. Und die Abstimmungs-, die Wahlresultate sind schlechter geworden für die Nationalsozialisten. Ende 1932 waren bedeutende Publizisten wie Karl von Ossietzky sogar der Auffassung, dass die Nazis jetzt auf dem Zerfall, auf dem Weg des Zerfalls seien. Und in diesem Moment hat eben das konservative Establishment in Deutschland Panik bekommen und dann haben sie eben den Hitler im Prinzip gegen einen deutlichen Mehrheitswillen an der Macht installiert. Wir schaffen das, wir können den unter Schach, im Schach halten, aber es ist ihnen eben nicht gelungen. Am Schluss hat er sie am Nasenring vorgeführt und die Demokratie abgeschafft, haben bei dieser bei diesem Ermächtigungsgesetz, bei dieser Abstimmung im März 1933. Das hat das Parlament beschlossen, sogar der spätere Bundespräsident Theodor Heuss, ich habe kürzlich darüber geredet, hat damals für das Ermächtigungsgesetz gestimmt, weil er glaubte, es ginge gegen die Roten, gegen die Marxisten, wie er dann später dem Historiker Hans-Peter Schwarz sagte. Also man könnte genauso gut als Lehre aus der deutschen Geschichte ziehen, dass man dem Parlament, dass man den Parteien nicht trauen darf, vor allem den konservativen Parteien nicht, dass die sich da auf ein Experiment eingelassen haben, das sich dann am Schluss als Höllenritt für alle entpuppt hat. Und deshalb ist diese einseitige, ja, Verdächtigung des Volkes, auch immer wieder diese Aussagen, die von Politikern wohlfeil gemacht werden. Ich kann mich erinnern, Wolfgang Schäuble einmal, ja, wir Deutschen, wir sind noch nicht reif für die direkte Demokratie, hat er gesagt. Aber das war vielleicht nicht ganz ehrlich. Er hat sich selber womöglich schon für reif genug gehalten, aber eben die Wähler nicht. Also wir da oben in Berlin, in Bonn, wir sind schon reif. Wir wissen schon, wie man da als gewissermaßen Gefängniswärter dieses gefährliche Volk entsprechend leiten kann. Also ich überspitze das hier etwas, auch in diesem Gefängnisgleichnis von Friedrich Dürrenmatt, aber meine Empfindung, meine Intuition hier ist, dass möglicherweise eine gewisse Unausgeglichenheit in der bundesrepublikanischen Polit- und Institutionenarchitektur zu erkennen ist. Ich glaube, es braucht einfach weniger Misstrauen gegenüber dem Volk und mehr Misstrauen gegenüber den Parteien und ihren Exponenten. Und schauen Sie sich mal diese Diskussionen an. Also mir fällt das auf als Schweizer. Ich habe von sprechenden Ritterrüstungen geredet. Diese Aufgeblasenheit, diese Arroganz, die ist ja den Politikern geradezu aus allen Poren da gerieselt. Man hat das ja mit Händen greifen können. Und der einzige, die löbliche Ausnahme, die wohltuende Ausnahme war für mich, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, der Tino Chrupalla, der eben auf eine sehr bodenständige Art und Weise, auch nicht mit dieser chromstahlmäßigen Geschliffenheit, die zwar etwas Bewundernswertes hat, aber immer auch etwas unauthentisch wirkt. Nehmen Sie einen Christian Lindner von der FDP, eine Partei, die faktisch ja gar nicht mehr existiert gemäß Umfragen jenseits der 5%-Hürde, aber wenn Sie auf ein Rednerpult steigen, dann ist das also wirklich 12 Zylinder, 500 PS, also da wird der ganze Motor angeworfen, aber irgendwie fragt man sich ja, wie bringe ich jetzt diese rhetorische Herrlichkeit mit der Trostlosigkeit der politischen Resultate zusammen? Und auch der Friedrich Merz, der muss aufpassen. Ich habe heute Morgen in der Welt einen Artikel gelesen, nein, in der FAZ ist das gewesen, der Simon Strauss hat sich die Frage gestellt, glaube ich, in einem Podcast, wie kann man Friedrich Merz sympathischer machen? Also offensichtlich haben auch die bürgerlichen Journalisten in Deutschland etwas ein Unbehagen bei diesem Kandidaten, der nun in den Umfragen anscheinend etwas abgestürzt ist. Und es gibt ja dieses Phänomen, man hat das damals bei Rudy Giuliani in den Vereinigten Staaten, hat man das entsprechend dingfest gemacht. Der war ja mal unglaublich anerkannt, the Mayor of America. Nach 9/11 war er ja Bürgermeister von New York, hat sich ja weltumspannend hier, also großartige Anerkennung erworben. Und dann hat man eben gesagt, je besser man ihn kennenlernt, je näher man mit ihm vertraut ist, desto unsympathischer wird er einem. Und das ist die Frage, die sich jetzt natürlich offensichtlich auch der Simon Strauss stellt. Könnte dann den Friedrich Merz ein ähnliches Schicksal ereilen, dass je näher man ihn kennenlernt, desto unbehaglicher wird es einem? Kann er, hat er das wirklich drauf? Ist er der Politiker, der jetzt Deutschland reformieren, gar retten kann, wie da Einzelne schon sagen? Ich glaube nicht, dass Deutschland gerettet werden muss, aber sie haben ernsthafte Probleme. Und bevor man da über die Personen redet, glaube ich, ist es wichtig, dass man ehrlich einmal diskutiert. Und mich machen misstrauisch Politiker, die Brandmauern errichten, die sich da einmauern, DDR-mäßig eine Mauer hochziehen. Niemand denkt daran, eine Mauer zu errichten, aber laufend werden neue Mauern gebaut. Das ist kein Zeichen von von Stärke. Und angesichts der Krise, in der Deutschland zweifellos steckt, aber es gibt auch andere Länder, die in Krisen stecken, ich glaube, da ist es wichtig, dass eigentlich alle mit allen über alles diskutieren würden, dass man eben nicht Brandmauern errichtet, sondern die besten Ideen von dort her nimmt, wo sie kommt, dass man also nicht den Absender hier sozusagen über die Botschaft, über die Idee stellt. Und wenn ich jetzt Bürger in Deutschland wäre, wünschte ich mir Politiker, die Kraft zu dieser Sachbezogenheit hätten, die sagen können, wie in einer Firma, ja, ich arbeite mit allen zusammen, auch mit dem unsympathischen Spezialisten dort, muss ich ja, kann ich mir gar nicht leisten. Oder in der Armee, wenn sie in einer militärischen Situation sind, da müssen sie auch mit allen zusammenarbeiten, müssen alle am gleichen Strick ziehen, da kann man sich doch keine Brandmauern leisten. Und das würde mich eben misstrauisch machen bei Politikern der Brandmauer. Meinen sie es wirklich ernst? Geht es ihnen um die Sache? Geht es ihnen nur um den eigenen Posten, ums eigene Image? Und da sind wir bei einem Grundproblem, das ich in der Schweiz, aber auch in Deutschland beobachte, in Deutschland vielleicht noch etwas ausgeprägter. Sie haben einfach zu viel Politiker, die vom Staat leben und nicht für den Staat leben. Und auch Politiker, zu viele Politiker, Entschuldigung, Leichtmatrosen, die sind in diesen Zeiten relativer Sorglosigkeit, auch des Überflusses, aufgrund des Wirtschaftsbooms, den damals noch Kanzler Schröder mit seinen Agenda-Reformen entfesselt hat, von dem dann Nachfolgerin Merkel profitieren konnte. Ja, in guten Zeiten, das ist wie im Unternehmen, dann spült es die Schönwetterkapitäne nach oben. Aber wenn es eben stürmt und tost und wenn die Zeiten düster werden, dann sind wieder die bärbeißigen, die unbequemen Typen gefragt, nicht diese sandgestrahlten, bildschirmtauglichen Idealschwiegersöhne. Dann redet man auch nicht mehr primär über Frauenquoten, sondern über die Leistung. Und das geht eben auch vergessen. Das zählt in der Wirklichkeit. Also, Sie brauchen in Deutschland eine Partei der Wirklichkeit gewissermaßen, Politiker der Wirklichkeit, die eben nicht diese chromstahlglänzenden, wunderbaren rhetorischen Luftschlösser da errichten können mit größter Virtuosität, da diese Geigenvirtuosen da der Schönrednerei, von denen haben sie genug gehabt, die können ihnen alles verkaufen und das Gegenteil. Jetzt kommen die Bodenständigen zurück, beziehungsweise ich urteile so, ich beurteile Politiker auch nach dem Bodenständigkeits-, nach dem Realitätskoeffizienten. Da muss man genau schauen. Das wissen Sie natürlich selber. Ich will jetzt auch nicht da einzelne Kopfnoten verteilen. Dazu brauchen Sie keinen Schweizer. Aber ich glaube einfach, dass das fehlt. Und dass, wenn man, ich habe jetzt ein paar Talkshows mir auch angehört, die Diskussionen dort gehört, auch die Unwilligkeit, dass diese Politiker gar keine Fragen beantworten wollen. Oder eben die AfD, die kommt gar nicht vor. Also die deutschen Talkshows sind eine AfD-freie Zone. Also diese Brandmauer, die Sie jetzt auch errichten wollen, bei den Kanzlerduellen, vorgegeben durch die CDU, ich meine, das ist ja himmelschreiend. Haben wir hier noch ein unabhängiges öffentlich-rechtliches Fernsehen? Ja, natürlich nicht. Aber jetzt ist so offensichtlich, das kann niemand mehr übersehen. Dann auch noch eine Beobachtung aus letzter Zeit, aus dieser Wahlkampfzeit, meine Damen und Herren. Ich höre überall, eben in diesen Talkshow-Sendungen bei Maischberger, Hart aber fair, habe mir wieder mal alles angeschaut, da höre ich immer den Satz, soziale Gerechtigkeit, wir brauchen soziale Gerechtigkeit. Ja, ich bin auch für soziale Gerechtigkeit, aber Entschuldigung, Sie haben doch in Deutschland mittlerweile, und das war schon zu meiner Zeit so, als ich dort als Chefredaktor wirkte, Sie haben einfach zu viel Umverteilung, Sie haben ein labyrinthisches Umverteilungssystem, da kommt man einfach gar nicht mehr draus, da brauchen Sie Experten, die Ihnen das erklären. Sie können ja, glaube ich, mittlerweile eine Habilitationsschrift verfassen beim deutschen Steuerrecht. In keinem anderen Land gibt es so viele steuerrechtliche Publikationen wie in Deutschland. Da sind Sie noch Marktführer, aber das ist die falsche Branche. Sie müssen Ihre Regeln vereinfachen. Deutschland, das Gewerbe erstickt unter diesen Regulierungen und dann rufen die Politiker, natürlich eher von links, aber die FDP macht auch noch mit und die CDU zum Teil auch, soziale Gerechtigkeit. Ja, ich weiß, das ist wichtig. Deutschland hat eine Geschichte der Klassenkämpfe hinter sich. Aber wenn führende Sozialdemokraten mir schon vor 20 Jahren ins Gesicht gesagt haben, und darunter ganz prominente Leute aus der Führungsspitze, die haben mir gesagt, das größte Problem in Deutschland sei 2005, wir reden von 2005, das größte Problem in Deutschland sei, wie das Geld unter dem Begriff sozial mit beiden Händen zum Fenster rausgeworfen würde. Das wurde mir so gesagt, aber in der Wirklichkeit handeln sie dagegen. Also sie haben auch eine strukturelle, eine institutionalisierte Unaufrichtigkeit da in der Politik, das ist nichts Neues. Menschen sind immer unaufrichtig, versuchen die Sache immer so schön zu reden, dass es für sie am besten passt. Da müssen sie eben als Wähler, müssen sie genau zuhören. Das ist dann die Verantwortung des Wählers, dass er die einfach nicht davonkommen lässt mit diesen wohlfeilen Schummrigkeiten, die sie da verbreiten. Aber da wird doch jetzt einfach mit diesem Begriff der sozialen Gerechtigkeit wird Schindluderei betrieben. Und wenn ich jetzt die Diskussionen höre, dann geht es am Schluss immer darum, wie können wir den Reichen, wie können wir den Unternehmen noch mehr Geld abknöpfen. Die Unternehmer, die Gewerbler, die haben keine Lobby in Deutschland. Die Reichen haben keine Lobby in Deutschland. Und da vermisse ich, dass auch in den Talkshows oder sonst in der politischen Arena einmal einer hinsteht und sich absolut unverdruckst, unmissverständlich für die Reichen ausspricht und sagt, wo es viele Reiche gibt, geht es auch den Armen besser. Zum Glück haben wir die Reichen, die Wohlhabenden, die Unternehmer. Das sind die, die die meisten Steuern bezahlen in Deutschland, meine Damen und Herren. Die Unternehmer, auch wenn sie für sich die Steuern optimieren, sie beschäftigen ja Leute und damit bezahlen sie Löhne und auf diesen Löhnen können wieder Steuern errichtet werden. Wo ist die Wertschätzung für diese Steuerzahler? Wo ist die Wertschätzung für die Wohlhabenden? Als Wohlhabender in Deutschland, da käme ich mir ja absolut veralbert vor, ungeliebt, verstoßen geradezu. Ja, die Milchkuh, die man da in einen rostigen Zwinger treibt, dass sie möglichst viel Milch gebe und dann wirst du auch noch beschimpft dafür, wenn du nicht noch mehr Milch gibst, aber von allen Seiten zapfen sie dich an. Das ist die Situation, die sie habt. Wo ist die Lobby der Reichen? Und da gefällt mir, ganz ehrlich, Entschuldigung, auch diese Verhaltenheit der CDU-Spitze nicht. Ich meine, wenn du so Rücksicht nehmen musst auf all diese Lokalfürsten, auf die Wüstens und wie sie alle heißen, das höre ich immer, Merz müsse Rücksicht nehmen. Ja, Entschuldigung, wir haben Probleme. Und diese Probleme sind nicht nur für Deutschland real. Sie haben es ja jetzt gehört, auch in Schweden hat da die Energieministerin gesagt, niemand kann die Gesetze der Physik aushebeln, nicht mal Robert Habeck mit eurer verrückten Energiepolitik. Und in Deutschland und in der Schweiz haben wir viele Unternehmen, die voneinander abhängen. Vor allem die Schweizer Unternehmen hängen auch am deutschen Industriestandort. Und Deutschland ist das wirtschaftliche Herz Europas. Das muss uns alle kümmern, was da läuft. Darum mischen wir uns auch ein bisschen ein, was vielleicht als unfreundlich taxiert wird, aber es ist gut gemeint, meine Damen und Herren. Wir bringen Ihnen hier einfach unsere ehrlichen, zum Teil auch etwas entsetzten Eindrücke aus dem Ausland. Wir da die Zaungäste hinter den sieben Bergen, aber wir meinen es gut, meine Damen und Herren, Sie bekommen sonst schon zu viele, Sie bekommen in Deutschland sonst schon zu viele Ratschläge von Leuten, die es nicht gut meinen mit Deutschland. Sie müssen auf die hören, die es gut meinen mit Ihnen. Oder dann höre ich auch so einen Vorschlag, ja, Jens Spahn von der CDU, jeder Migrant, jeder Syrer in Deutschland, der jetzt nach Syrien zurückgeht, dem will man einen Flug bezahlen und 1000 Euro Startgeld. Ist ja wunderbar, aber wo ist eigentlich das Startgeld, wo sind die Gratisflüge für die Deutschen, für die Steuerzahler? Da kommt einer, zum Teil illegitim, nicht alle, kommt illegitim ins Land und der darf dann auch noch mit Vergünstigungen und Vergütungen des Staates rechnen, wird auch noch belohnt dafür. Ich meine, wie wollen Sie damit den Respekt vor dem Rechtsstaat fördern? Bei solchen Verhaltensweisen, da kommt man sich doch verschaukelt vor als normaler Steuerzahler in Deutschland. Und dann heißt es jetzt immer neuerdings, wir wollen einen Wahlkampf mit Anstand. Ich habe da eine Sendung geschaut, ich glaube, es war Hart, aber fair. Da ist der Gregor Gysi gekommen. Gregor Gysi ist ja ein brillanter Rhetoriker. Also der ist auch ein Houdini, der kommt aus jeder Situation raus. Der hat ja auch die unterschiedlichsten, kurvenreichsten Karriereentwicklungen hinter sich, aber der steht irgendwie immer auf der Sonnenseite, auf der richtigen Seite. Und dann hat also der Moderator, dieser Louis Klamroth, hat ihm eine, finde ich, eine gute Frage gestellt. Sie haben nämlich über Anstand in der Politik gesprochen, oder haben sich alle aufgeplustert. Ja, Anstand ist wichtig. Sie haben sowieso viel zu viel Moralismus in der deutschen Politik und zu wenig Realismus. Zu viel Moralismus, zu wenig Realismus, zu wenig Wirklichkeitsbezug. Und dann hat aber der Klamroth, das hat er toll gemacht, hat dazu Gysi gesagt, hören Sie mal, da ein Kollege von Ihnen bezeichnet alle, die Flüchtlinge da irgendwie jetzt ausschaffen wollen, die da kein gültiges Bleiberecht haben, das seien verkommene Drecksäcke. Also das hat einer von der Linkspartei gesagt. Also so hat, glaube ich, noch nie ein AfDler gesprochen. Wenn ein AfDler von verkommenen Drecksäcken reden würde in der Politik, dann würde er mit Sicherheit von einem Rollkommando von Frau Faeser im Morgengrauen abgeholt und abgeurteilt da wegen Majestätsbeleidigung. Dann, also fast schon wieder bewundernswert, was Gysi geantwortet hat. Er hat gesagt, ja, das sei nicht seine Sprache, hat das so ein bisschen eben weggelächelt und so. Und ganz wichtig seien die humanistischen Werte für die Linkspartei. Und das habe der Kollege gemeint, die humanistischen Werte, als er von den Drecksäcken gesprochen hat. Also ich meine, das muss dir auch erst einmal einfallen, wenn du so etwas sagst. Also Respekt für Gregor Gysi, aber der Moderator hat dann leider nicht nachgefasst. Und dann hat er immer gesagt, und dann reden sie immer bei den Ausschaffungen von den syrischen Ärzten und von den Professoren und Raketenforschern, die da über die Flüchtlingswelle nach Deutschland gekommen sein sollen. Und die dürfe man da nicht ausschaffen. Da lenkt man ja ab vom eigentlichen Thema. Um die geht's ja gar nicht. Es geht ja eigentlich um die, wo nur gegen die sich nicht an deutsche Gesetze halten. Das ist ja am Schluss das Thema. Und dann sagte Gysi noch, man müsse eben genauer formulieren. Ja, zum Beispiel dieses Wort verwenden, das da sein Kollege angewandt hat. Also, ich habe mir da wieder mal die volle Dröhnung der Talkshows gegeben. Dies ein paar Impressionen zum Wahlkampf. Mehr Realismus, weniger Moralismus. Mehr Deutschland, weniger Staat. Sie müssen die Bürger entlassen, den Staat zurückfahren. Und sie brauchen Politiker, die nicht Brandmauern errichten, sondern einfach zupacken und mit denen zusammenarbeiten, die die Lösungen wollen und die die Sache in den Vordergrund stellen und nicht dieses eitle Parteiengezänk. Sie haben zu viel Macht bei den Parteien, zu wenig Macht bei den Bürgern. So, jetzt habe ich meine Zeit also wirklich schon arg strapaziert. Was sind die großen Themen, Jahresansprache, Putin sagt in Moskau, ich bin jederzeit bereit zu einem Treffen mit Trump, wir hätten uns viel zu sagen. Er sagt auch, seine Oreshnik-Rakete, die sei durch keine Flugabwehr abzufangen, man könne da jederzeit ein Duell veranstalten. Außerdem erklärte er, der Kreml sei auf der Zielgeraden bezüglich der Ziele, ich habe das auch schon geschrieben, das ist oder müsste jenen zu denken geben, die nach wie vor diesen Krieg auch von westlicher Seite am Laufen halten. Man hätte schon im April 22 einen Frieden haben können, Verhandlungen, das hat man sabotiert von Seiten des Westens, weil man einfach diesen Russen eine strategische Niederlage bereiten will, weil man die Ukraine benutzt für andere Ziele. Das ist die, aus meiner Sicht, Situation dort. Man hat die Ukraine benutzt, man hat den Ukrainern auch Hoffnungen gemacht und jetzt der Preis ist fürchterlich. Das entschuldigt nichts, was Putin macht. Ich finde das auch falsch. Und er hätte das nie so weit kommen lassen dürfen. Ich akzeptiere nie diese einseitigen Schuldzuweisungen, aber ich finde es eben noch gefährlicher, wenn wir uns auf der westlichen Seite am Feindbild Putins berauschen, um dann unsere eigene Unfehlbarkeit zu zelebrieren, die es überhaupt nicht gibt. Und dann haben wir noch einen NATO-Chef, wie da den Mark Rutte, der jetzt im Strack-Zimmermann-Sound betont, Putin greift uns längst direkt an. Nein, meine Damen und Herren, Putin greift uns nicht direkt an, nicht in der Schweiz, nicht in Deutschland. Das sind einfach Behauptungen, die nicht stimmen. Und wenn eine Frau Strack-Zimmermann sagt, Putin werde Ende der 20er Jahre die NATO angreifen, dann muss ich Ihnen sagen, dann stellt sie sich auch militär faktisch und militär, sagen wir mal vom Sachwissen her, ins Abseits, denn so dumm ist sicherlich nicht der russische Staatschef, dass er, wenn er einen Angriff auf NATO-Staaten plant, der würde es jetzt machen, der wartet sicherlich noch ein paar Jahre, bis diese NATO-Staaten sich da noch besser vorbereitet haben. Also da fehlt es auch an der militärischen Expertise. Aber solche Politiker bleiben natürlich ungeachtet dessen sehr gefährlich. Peter Thiels, Rüstungsgigant Palantir, boomt. Ein rätselhaftes Unternehmen, mittlerweile 165 Milliarden Dollar wert an der Börse. Der Kompagnon, der Partner und gute Freund von Elon Musk. In der Weltwoche haben wir ihn ja auch schon groß interviewt. Er hat immer wieder die Gelegenheit, Peter Thiel zu treffen, ein ursprünglicher Absolvent der Philosophie in Stanford, hat auch einmal Jus studiert, glaube ich, oder Physik, ganz ursprünglich, ein hochintelligenter Mann und sehr erfolgreicher Unternehmer. Dann haben sie Streit im Bündnis Wagenknecht, das fragile Gebilde Bündnis Sahra Wagenknecht zeigt Risse, es gibt Absetzbewegungen, ja, auch die Ampel war fragil, mal sehen, was da herauskommt. Eine Einfraupartei, das ist halt immer eine etwas schwierige Situation. Und hier eben der Text, Mensch Merz, was der Kanzlerkandidat jetzt tun könnte, um beliebt zu werden, schlägt bangend Simon Strauss in der Frankfurter Allgemeinen vor. Dann Schönbohm. Der Arne Schönbohm, der frühere Chef der Bundessicherheitsagentur, also er war ein Sicherheitschefbeamter in der Bundesrepublik, der ist ja von Böhmermann da stark kritisiert worden. Ein Gericht hat nun Schönbohm auf der ganzen Linie Recht gegeben. Da fragt man sich auch noch, wie lange noch lassen Sie eigentlich diesen Böhmermann auf Zwangsgebührenkosten da irgendwelche Leute beleidigen und abschießen, die dann vor Gericht Recht bekommen. Bundestag beschließt besseren Schutz für das Verfassungsgericht, das heißt ein Schritt mehr Richterstaat. Also der Richterstaat in Deutschland wird jetzt auch gegenüber der parlamentarischen Einsprache etwas immunisiert, stärker herausgenommen, dass sich eben die AfD nicht einbringen kann. Das sind nicht ungefährliche Tendenzen, da gehen sie in Richtung mehr Richterstaat. Zeitenwende kommt nun endlich im maritimen Bereich an. Das ist ein Artikel, der mir aufgefallen ist, weil da die Mehrausgaben jetzt auch für die deutsche Marine gelobt werden. Ich sage einfach, Geld allein bringt den Wehrwillen noch nicht zurück. Und in der Welt machen Sie sich Gedanken über den sehr selbstbewussten Auftritt von Wladimir Putin bei seiner Jahresend-Medienkonferenz. Übrigens finde ich das interessant, dass sich da ein Regierungschef auch kritischen Fragen stellt. Jetzt kann man immer sagen, die könnten noch kritischer sein, aber diese freie Auseinandersetzung relativ jetzt in unseren Graden, wenn man sagen würde, dass unsere Regierenden da noch entsprechend sich stellen, dann eben den viel kritischeren Fragen, weil wir haben ja freiere Länder als Russland, wie es heißt, das wird wohl auch stimmen. Aber bei uns habe ich nicht den Eindruck, dass solche Rechenschaftsablegungen der Regierungen am Ende Jahr stattfinden. Gut, jetzt in Deutschland haben sie einen Regierungswechsel, aber interessant, in der Welt auf jeden Fall, ja, machen sie sich etwas lustig über den selbstbewussten Auftritt des russischen Regierungschefs. Nun, auch er ist natürlich ein Theaterschauspieler, auch er muss etwas vormachen, selbstverständlich. Politiker müssen immer auch entsprechend die Wirklichkeit zu ihren Gunsten zurechtrücken. Aber Tatsache ist sicher, dass die Unterschätzung der Russen durch die westliche Seite, auch immer wieder diese herablassenden Bemerkungen und diese Prognosen, dass da die Russen bereits am Boden liegen, das hat sich, glaube ich, als nachhaltig falsch erwiesen. Und deshalb auch hier ja, mehr Realismus, mehr Bescheidenheit und vor allem Verhandlungen, um diesen fürchterlichen Krieg zu beenden. Meine Damen und Herren, das war's etwas länger für einmal von Weltwoche Daily International. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche werden wir uns dem Zauberberg widmen. Voraussichtlich keine Morgendailies. Kümmere mich da ein bisschen um die Familie. Wenn natürlich, wenn es mich trotzdem juckt, zieht es mich vielleicht mal doch ab und zu vor die Kamera, sonst sehen wir uns dann Anfang Jahr wieder. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten. Ich bedanke mich bei Ihnen für diese unglaubliche Zustimmung für dieses Wachstum auch der Abonnenten da auf YouTube, das ist ja fast schon schwindelerregend aus schweizerischer Sicht. Ganz herzlichen Dank. Wir werden natürlich nicht nachlassen. Wir werden dranbleiben. Wir werden auch unsere Angebote ausbauen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und seien Sie versichert, wir kehren zurück, unabhängig, kritisch, gut gelaunt mit dieser Daily Morgen Sendung. Aber wir sind auch über die Weihnachtstage online für Sie immer dabei. Und auch mit Spezialsendungen, Spezialeinschaltungen und vielleicht auch gelegentlichen Nachrichtenkommentaren aus diesem Studio durch mich. Wir werden sehen. Jetzt hat die Familie, jetzt haben Weihnachten Vorrang. Ich danke Ihnen für alles, wünsche Ihnen wunderschöne Feiertage. Alles Gute, viel Erfolg, viel Gesundheit, viel Lebensfreude im neuen Jahr.